Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Arbeitsgruppe Wirtschaftsinformatik, Management Informationssysteme, mit Professor Dr. Hans-Knut Arndt. Lehrveranstaltung Einführung in Management Informationssysteme. Begriffe Teil 1. Befassen wir uns zunächst mit dem Begriff Management-System. Der Begriff Management-System kommt, wie man vielleicht erwarten würde, aus den USA. Es kommt ja so viel aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber es gibt auch ganz spezifische Gründe dafür, dass gerade Management-Systeme in den USA so eine wichtige Bedeutung haben. Der erste wichtige Grund sind die hohen Haftungsrisiken in den Vereinigten Staaten von Amerika. Auch wir haben natürlich ein Haftungsrecht hier in Deutschland, aber das ist doch etwas anders ausgestaltet als in den Vereinigten Staaten von Amerika. In Amerika gibt es sehr hohe Haftungsrisiken bei Produkten und bei der Produktion. Schadensersatzansprüche können nicht selten eine Höhe erreichen, die den Kapitalwert des gesamten Unternehmens übersteigen. Und dadurch sind Unternehmen unmittelbar in ihrer Existenz bedroht. Und es wird auch Schadensersatz für komische Fälle aus unserer Sicht erteilt. Also der Klassiker für mich ist dabei, dass eine Frau ihre Katze, die nass war, vom Regen nass geworden war, in die Mikrowelle, die lebende Katze, in die Mikrowelle getan hat, um die Katze zu trocknen, nachdem sie durch den Regen völlig durchnässt war. Und sich hinterher gewundert hat, dass die Katze verstorben ist. Und hat auf Schadenersatz für diese Katze geklagt, weil ja in der Gebrauchsanweisung, in der Bedienungsanleitung nicht drin stand, dass man keine Katzen in der Mikrowelle trocknen kann. So ein Haftungsfall wäre natürlich gerade in Deutschland undenkbar, weil wir natürlich eine gewisse Menschenvernunft unterstellen würden. Ein anderes schönes Beispiel ist, meine Kinder, als sie noch sehr klein waren, haben gemeint, dass man mit einer Wasserwaage einen Nagel einschlagen kann. Und als die Wasserwaage dann kaputt war, haben sie sich gewundert, dass das dann doch nicht geht. Ich kann natürlich keinen Schadenersatz bei dem Hersteller der Wasserwaage einfordern, weil es ja nicht in der Gebrauchsanweisung stand, dass man mit der Wasserwaage auch Nägel nicht einschlagen kann. Also, dass das ein Einschlagen von Nägeln nicht explizit ausgeschlossen wurde bei der Wasserwaage. Sondern man würde natürlich unterstellen, eine Wasserwaage ist nicht dafür da, dass man Nägel damit in ein Holz hineinschlägt. Also, Sie sehen den Unterschied. Wir können natürlich trotzdem diese Tendenz beobachten, dass heutzutage natürlich immer mehr dokumentiert wird, was man mit bestimmten Geräten, was man mit bestimmten Produkten machen kann und was man nicht machen kann. Gerade wenn Sie später dann vielleicht selber mal Kinder haben sollten, werden Sie feststellen, Sie haben ein frisch geborenes Kleinkind, einen Säugling, ein Baby und Sie wollen das Baby einkleiden mit einem sogenannten Body. Dann kann es fast manchmal sein, dass dieser Zettel, der hinten eingenäht ist, fast länger ist als der Body als solches, nämlich was da alles draufsteht, was man mit dem Body machen darf und vor allen Dingen, was man nicht machen darf, wo auch einige Selbstverständlichkeiten dabei sind, zum Beispiel, dass man mit einem Stoffbody nicht zu nahe, überhaupt mit Stoff nicht zu nahe an eine offene Flamme kommen sollte. All sowas ist dort beschrieben. Allein nur aus Gründen der Absicherung gegen Haftungsrisiken. Wir sehen also Haftung. Wir könnten jetzt unendlich lange darüber diskutieren. Es ist auch ein typisches Phänomen, sogar nicht nur in den USA, aber sicherlich vielleicht auch durch die USA gerade vorangetrieben. Unsere Gesellschaft leidet vielleicht natürlich auch darunter, dass immer jemand schuld sein muss, wenn etwas Schlimmes passiert, dass jemand haftbar gemacht werden muss, wo das eigentlich grundsätzlich eine falsche Einstellung ist. Denn der Jurist hat schon zu Recht unterstellt, es gibt das allgemeine Lebensrisiko. Also wird ihm keiner garantieren, dass sie komplett sicher durchs Leben gehen können. Es kann immer passieren, dass sie morgens aufstehen, sie gehen raus aus dem Haus und werden von einem Ast erschlagen und ihr Leben ist vorbei. Natürlich kann man fragen, hat da jemand versagt, hat da jemand sich nicht richtig um die Bäume gekümmert? Dennoch gibt es immer ein gewisses Restrisiko, also das mal unterstellt. Wir sehen aber, Haftung ist eine riesige Frage, ein unendliches Gebiet und hat dazu geführt, dass Managementsysteme eingeführt worden. Jetzt stellen sich natürlich die Frage, was hat Haftung mit Managementsystemen zu tun? Das ist ganz einfach. Unternehmen, Organisationen können ihr Haftungsrisiko erheblich reduzieren, wenn sie nachweisen können, dass sie bei der Entwicklung und Herstellung von Produkten alle Sorgfaltspflichten eingehalten haben. Sie müssen also dokumentieren, dass sie alle Sorgfaltspflichten, da gibt es sehr, sehr viele, tatsächlich eingehalten haben. Wenn sie also nach menschlichem Ermessen alle vorhersehbaren Schadensfälle, es gibt ein Restenrisiko, aber alle vorhersehbaren Schadensfälle im Voraus berücksichtigen und Vorkehrungen getroffen haben, diese zu vermeiden oder wenigstens, wenn das nicht möglich ist, das Ausmaß dieser potenziellen Schadensfälle auf ein Minimum zu reduzieren. Und genau das geschieht mit Managementsystemen. Das ist dann später auch ein großer Kritikpunkt an Managementsystemen. Denn so ein Dokumentationssystem, das alle Sorgfaltspflichten dokumentiert, alles Handeln dokumentiert, das macht ein Managementsystem. Ein Managementsystem ist auch ein ganz wichtiges Dokumentationssystem und im Zweifelsfall kann diese Dokumentation im Streitfall, im Haftungsfall herangezogen werden durch das Unternehmen, durch die Organisation und kann dann aus Sicht des Unternehmens, aus Sicht der Organisation auch zur Abwehr von Haftungsfällen benutzt werden. Also so können Haftungsrisiken massiv reduziert werden, indem man Managementsysteme etabliert. Ein zweiter wichtiger Grund für die Einführung von Managementsystemen in den Vereinigten Staaten von Amerika ist das dort vorherrschende Ausbildungsprinzip. Was meine ich damit? Wenn Sie hier in Deutschland sich überlegen, was Sie nach der Schule machen sollen, stellen Sie vor, Sie sind aufs Gymnasium gegangen, haben die allgemeine Hochschulreife, das Abitur erreicht, dann haben Sie mindestens zwei Möglichkeiten. Sie können eins tun, Sie können studieren, das machen Sie ja gerade, Sie studieren an einer Universität oder einer Hochschule oder Sie können eine Ausbildung machen oder Sie können sogar eine Kombination aus beiden machen. Ausbildung heißt, dass Sie in einem Betrieb lernen, wie es so schön heißt, und parallel dazu auch noch auf eine Berufsschule gehen. Dieses, was als duales Ausbildungsprinzip bezeichnet wird, also damit ist nicht das duale Studium gemeint, sondern dieses duale Ausbildungsprinzip aus Lernen, praktische Tätigkeit im Unternehmen, in einer Organisation und parallel dazu gehen in eine Berufsschule, das ist ein, ja, wie viele sagen, ein Erfolgsmodell von Deutschland, was gern auch exportiert wird, auch Länder wie Frankreich, die das noch nicht kannten vorher, aber auch schon seit einiger Zeit ansatzweise betreiben und viele andere Länder kommen darauf, dass diese Idee vielleicht gar nicht so schlecht ist. Was kann man alternativ dazu machen, wenn man also nicht studiert, nicht irgendwie an ein College geht, nicht an eine Hochschule geht, dann macht man in dem Sinne keine richtige Ausbildung in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern man geht in einen Betrieb und da kann ich Ihnen auch empfehlen, als großer Fan der 80er Jahre, gucken Sie sich da vielleicht mal die Serie Alf an, vielleicht haben Sie davon auch gehört. Da gibt es ja diesen Nachbarsjungen Jake, der unbedingt Kraftfahrzeugmechaniker werden will. Also wenn Sie in den Vereinigten Staaten von Amerika Kraftfahrzeugmechaniker, heutzutage wäre es ja sogar eher Kraftfahrzeugmechatroniker mit der ganzen Elektronik, aber er möchte damals Kraftfahrzeugmechaniker werden, dann macht man ja Folgendes, man geht in einen Betrieb und schaut den erfahrenen, älteren Kräften, die dort arbeiten, über die Schulter, adaptiert das Ganze und versucht sozusagen sein Wissen, seine Kenntnisse, seine Fertigkeiten aufzubauen. Da kann man auch natürlich ein sehr guter Kraftfahrzeugmechaniker werden, aber das Problem ist natürlich, dass die Qualität dieser Ausbildung sehr stark schwanken kann. Und Jake hatte auch das Problem in der einen Folge bei Alf, dass er da eine sehr schlechte oder dass er Kontakt hat. Er lernt da nicht, aber er hat einen Kontakt zu einer sehr schlechten zu einem sehr schlechten Kraftfahrzeugbetrieb, wo die sehr komisch arbeiten, so will ich es mal vorsichtig ausdrücken. Das heißt also, die Qualität der Ausbildung schwankt sehr stark. Und wenn sich jetzt ein Mitarbeiter also bewirbt in einem Unternehmen, in einer Organisation, um dort zu arbeiten, dann ist es in den Vereinigten Staaten von Amerika eben so, da zeigt er seine Berufsbiografie vor. In Deutschland würde er seinen Ausbildungsnachweis vorzeigen und vielleicht auch noch, wie lange er gearbeitet hat in einem Beruf. In Amerika zeigt man üblicherweise seine Berufsbiografie vor, was natürlich auch den Vorteil hat, dass man in den USA natürlich viel einfacher, viel schneller zwischen den einzelnen Berufen hin und her wechseln kann, was in Deutschland wiederum natürlich schwieriger oder fast undenkbar ist. Wenn Sie nicht die richtige Ausbildung haben, können Sie in vielen Berufen überhaupt nicht tätig werden. Also dieser Wechsel zwischen unterschiedlichen Berufen ist natürlich leichter. Sie sehen, jedes System hat Vor- und Nachteile. Aber das Problem für die Unternehmen ist bei diesem System in den Vereinigten Staaten von Amerika, dass sie nicht genau wissen, was kann denn der einzelne Mitarbeiter eigentlich, wenn er zu mir neu ins Unternehmen kommt. Was ist sein Kenntnisstand? Über welche Fertigkeiten verfügt er eigentlich und über welche nicht? Um da aber eine gewisse Homogenisierung der Kompetenzen und Fähigkeiten hinzukriegen, können auch wiederum Management-Systeme helfen. Wie können sie helfen? Indem Management-Systeme, auch hier wieder Zauberwort, Stichwort Dokumentation, jede Tätigkeit, die in einem Unternehmen, in einer Organisation vorzunehmen ist, ist eigentlich im Handbuch, darauf kommen wir später nochmal, zu dokumentieren. Das heißt, wenn ich also nicht weiß, als neuer Mitarbeiter in einem Unternehmen, einer Organisation, wie ich eine bestimmte Tätigkeit vorzunehmen habe, wie ich sie am besten durchzuführen habe, weil ich das noch nie gelernt habe, noch nie gesehen habe im Unternehmen, bevor, wo ich war, dann kann ich in diesem Management-Handbuch dazu nachschlagen und kann da sehen, wie ich es zu tun habe. Das heißt, Management-Systeme gleichen diese Schwankungen in der Ausbildung, die vorherrscht, aus und können durch die Dokumentation also diese Lücken, diese möglicherweise vorhandenen Lücken ausgleichen und so, dass man auch dort zu einem besseren Niveau in den Fähigkeiten und Fertigkeiten der einzelnen Mitarbeiter kommt. Und das war eben auch ein ganz wesentlicher Aspekt bei für die Einführung von Management-Systemen in den USA. Also Sie sehen, häufig hören Sie ja, können Sie auch selbst unter modernen Unternehmen wie Tesla hören, die Qualität, es geht natürlich vor allen Dingen dann auch auf Qualitätsmanagementsysteme in der Hinsicht, die Qualität schwankt sehr häufig in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und das liegt natürlich unter anderem auch an den Fähigkeiten und Fertigkeiten der Mitarbeiter. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken, kann man Management-Systeme erfolgreich einsetzen. Das heißt, die beiden Gründe, warum Management-Systeme überhaupt eingeführt wurden und warum sie so einen großen Erfolg hatten, zunächst in den Vereinigten Staaten von Amerika, waren die Haftungsrisiken und das Ausbildungsprinzip. Und beides können wir, dass die Risiken können wir reduzieren und die Ausbildung können wir verbessern durch die Einführung von Management-Systemen.